Wer die Bibel liest, der hat den Eindruck, Gott ist immer gleich, immer derselbe. Wer die Bibel liest, hat den Eindruck, Gott macht's mal so und mal so. Wer die Bibel liest, der liest von Menschen, die sich wunderbar verhalten und richtig gut drauf sind. Und wer die Bibel liest, der liest viel Mist, was Leute so verzapfen. Diese Spannung kommt, so wie es Jens Uwe gerade gesagt hat, im Yom Kippur ein bisschen zum Tragen. Denn dort versteht das Volk, es ist unterwegs, auf verschiedenen Wegen. Mal auf Gottes Pfaden und mal nicht. Und so geht es jedem Menschen. Und die Frage ist immer, wie verhält sich Gott? Ist er noch da oder nicht? An manchen Stellen, da hat man völlig klar, Gott ist da. Und an manchen zweifelt man. Aber, ich will heute betonen, Gott sei Dank, denn er ist mit uns unterwegs. Gott sei Dank, denn er ist mit uns unterwegs. Er ist der gute Vater an unserer Seite. Er tröstet uns, wie einen seine Mutter tröstet. Er gibt uns Anweisungen, wie wir gut miteinander leben können. Sein ganzes Wesen ist Liebe und ihm können wir deshalb vertrauen. Das ist die gute, positive Seite oder das ist die Seite, für die ich werben kann und sagen kann, so ist unser Gott. Und einige von euch könnten Geschichten aus ihrem Leben darüber erzählen, wo Gott in Not geholfen hat zum Beispiel. Oder Gott hat sehr klar auf ein Gebet geantwortet, in dem um eine bestimmte Wegweisung gebeten wurde. Das sind doch die guten Begebenheiten, wo klar war, ich habe mich auf Gottes Weg begeben und er hat mich begleitet. Wir erleben Gottes Weisungen auch auf vielen anderen Wegen. Wir lesen die Bibel, entnehmen daraus gute Ideen, Hoffnung, Mut, Zuspruch. Oder wir sprechen mit anderen Menschen, die mit uns beten, für uns beten. Oder Gottes Geist spricht nur zu uns selbst, vielleicht im Traum, vielleicht in einem starken, sich mir aufdrängenden Gedanken. Oder wir erleben Umstände, auf die wir plötzlich treffen und merken, hier kann Gott oder möchte Gott mich gerade lenken. Ja? Die sogenannten berühmten Türen, die auf oder zugehen. Bei allem Glauben und bei allem Vertrauen auf Gott, von dem ich jetzt gerade geredet habe, gibt es natürlich auch das gegenteilige Gefühl. Es gibt das Gefühl, allein unterwegs zu sein, auf dich allein gestellt, irgendwas aushalten zu müssen. Oder, und die Idee hatten wir gerade schon, man entscheidet sich sogar, eine Weisung von Gott außen vor zu lassen und nicht anzunehmen oder ihr zu folgen. Ja, gerade noch hast du ganz ernsthaft um Gottes Schutz gebeten und bist auf seinen Wegen gegangen, hast dich ihm anvertraut, aber gleich danach in einer anderen Situation ist Gottes Weisung dir nicht erwünscht. Ich kenne das Gefühl. Man zweifelt an Gott. Vielleicht setzen wir auch unsere eigene Kraft zu sehr nach vorn, setzen zu sehr darauf. Oder wir wollen aus irgendwelchen Antrieben heraus irgendwas anders machen, als wir eigentlich von Gott her schon längst wissen, wie es gut wäre. Auch das, wir entscheiden uns dagegen. Aber wie auch immer, in der Bibel werden uns viele solche Erlebnisse berichtet. Sowohl die tollen und guten, wo Mensch und Gott zusammen geht, als auch die ganz anderen. Und ich habe manchmal das Gefühl, die ganz anderen sind viel häufiger. Wir finden in der Bibel keine perfekten Menschen. Jeder und jede hat seine Stärken und seine Fehltritte. Ja, na klar sind viele Menschen in der Bibel, die Gott vertrauen. Aber auch manchmal vertrauen sie zu sehr sich selbst. Keiner ist perfekt. Und mal Klammer auf, ohne Jesus klein machen zu wollen, aber wer mal das Markus-Evangelium mal, also das ist das, was mir immer da zuerst vorne dran ist, wer das Markus-Evangelium mal ganz aufmerksam liest, der fragt sich doch manchmal, was Jesus eigentlich gedacht hat, bei dem, was er so sagt. Ja, also selbst Jesus ist manchmal so ein komischer Typ. Ich will nicht Jesus als unperfekt bezeichnen, aber man fragt sich schon manchmal, was da los war. Zweifelhafter Mann. Aber eine Sache hat dieser Jesus, der unterwegs gewesen ist, unmissverständlich klar gemacht. Der Weg zu Gott, dem Vater, ist frei. Und das ist eine Sache, die können wir uns zum Glück festhalten. Und das ist eine Sache, die wir uns immer wieder, wenn wir hier in diesen Raum kommen, mit diesem Holzgerät vor Augen führen, mit diesem Kreuz. Ja, das ist der Garant und die Erinnerung dafür, dass der Weg zum Vater frei ist und auch bleibt. Das ist schon mal ein Haken, den können wir uns einprägen und da können wir dran bleiben. Das hat er unmissverständlich klar gemacht. Wie gut, dass wir nach Fehltritten also, oder wenn wir uns auf eigensinnigen oder unsinnigen Wegen verloren haben, uns immer wieder an Gott, den Vater, wenden dürfen. Das ist doch gut. Das ist eine gute Sache. Gott ist die Liebe und er bleibt es auch. Ja, mancher kennt vielleicht noch den Satz, ich weiß nicht mal, woher der stammt, Gott ist nur ein Gebet weit weg. Du darfst jederzeit mit allen Worten, die dir einfallen, die nötig sind, mit ihm ins Gespräch gehen. Gott hört dir zu und er reagiert auf dich. Du bist sein geliebtes Geschöpf und du bleibst es und er hält alles Gute für dich bereit. Ich denke, wir können diese übergroße Liebe Gottes nicht hoch genug schätzen, die das übertrifft, was wir verzapfen. Man kann aber diese Liebe Gottes auch zu gering schätzen. Und damit meine ich nicht die Menschen da draußen, die Gott nicht kennen und deswegen die Liebe Gottes nicht schätzen. Ich denke an uns, an Christen. Ich denke an uns, an manche Christen, die immer wieder behaupten, dass der liebe Gott ja ein verweichlichter und harmloser Gott sei. Das finde ich eine Geringschätzung der Liebe Gottes. Dann wird immer behauptet, dass Gott auch eine andere Seite hat, nämlich die zornige Seite. Aber Gott ist nicht in sich zwiegeteilt. Der Zorn Gottes ist gerade ein Ausdruck seiner Liebe. Zur Liebe gehört nämlich auch immer der Eifer um den Geliebten oder die Geliebte. Ein Beispiel: Meine Liebe für jemanden, zwingt ja den anderen nicht dazu, bei mir zu bleiben oder mich zu lieben. Meine Liebe kann ja nicht zwingen. Meine Liebe kann enttäuscht werden bei mir und verletzt werden. Und diese Liebe, die enttäuscht wird, die kann mich zornig machen. Und es macht mich auch zornig, wenn einer Person, die ich liebe, Unrecht getan wird. Also Zorn oder Wut hängt ganz eng an der Liebe. Echte Liebe ist aber nicht auf Rache und Zerstörung aus. Das heißt, wenn meine Liebe, die ich zu einer Person habe, nicht erwidert wird, ich kann ja nicht zwingen, dann wird echte Liebe nicht danach suchen, diese Person zu zerstören, sondern sie wird danach suchen, dass die andere Person wieder gewonnen wird für meine Liebe. Und so ist auch Gott. Heute hören wir eine Geschichte über die Liebe Gottes, über die Enttäuschung dieser Liebe Gottes und Gottes Zorn und Gottes Umkehr. Zu dieser Geschichte eine kurze Vorgeschichte, damit wir wissen, wo wir uns geschichtlich im Volk Israel bewegen. Das Volk Israel ist auf dem Weg. Es hat keinen Staat. Es ist nomadisch in der Wüste unterwegs und ist in ein Land unterwegs, von dem es nicht weiß, wann es das erreicht, aber es ist ihm versprochen. Der Anführer dieses Volkes heißt in diesem Moment Mose. Gott ruft Mose auf einen Berg, um ihm Anweisungen zu geben für sein Volk, damit sie danach leben, denn Gott möchte sein Volk vorbereiten auf das, was kommt in diesem neuen Land. Und Mose bleibt ein bisschen zu lange da oben auf diesem Berg. Das Volk hat keine Lust mehr, hat keinen Leiter, ist überdrüssig zu warten, will weiterkommen. Und sie entdecken, dass die anderen Völker, die so mit ihnen leben oder um sie leben, alle ihre Götter haben. Und das Volk fragt sich, warum haben wir eigentlich keinen? Denn Gott ist nur sichtbar als Feuersäule in der Nacht und als Wolkensäule bei Tag, um sie anzuleiten. So ist die Erzählung. Jetzt bleibt auch noch Mose, der Leiter, der immer der Verbinder zwischen Gott und dem Volk war, weg. Jetzt brauchen sie was Sichtbares. Sie wollen auch wissen, wer ihr Gott ist. Und sie machen es den anderen antiken Völkern ihrer Zeit gleich und bauen sich was, von dem sie sagen, das ist das, was uns ernährt. Sie sammeln Gold von den Ohrringen und so, schmelzen es ein und bauen sich ein Kalb. Ein Kalb. Eine kleine Kuh aus Gold. Ist auch völlig klar, dass sie das nehmen, denn sie sind Nomaden und leben von den Kühen. Sie schmelzen das, tun das dahin, tanzen um ringsrum, machen Halligalli, anstatt ihren Ruhetag einzuhalten. Das, was ihnen schon vorher gegeben war von Gott, zu sagen, ihr dürft euch ausruhen an einem Tag in der Woche, das machen sie nicht. Sie feiern da groß und was jetzt passiert, lese ich vor. Aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 32, Abvers 7. Da sagte der Herr zu Mose, also Mose ist ja noch auf dem Berg, ne? Da sagte der Herr zu Mose, geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat etwas Schlimmes getan. So, jetzt mache ich schon mal die erste Unterbrechung. Gott sagt zu Mose, das ist dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Ja? Erinnert euch, vielleicht wisst ihr das, Gott hat vorher gesagt, das ist mein Volk, das führe ich aus Ägypten raus. Ja? Ganz schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, haben sich vor ihm niedergeworfen und ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und es hat einen steifen Nacken. Also lass mich zufrieden, damit mein Zorn brennt, den ich auf sie habe und ich sie vernichte. Aber dich will ich zu einem großen Volk machen. Aber Mose wollte den Herrn, seinen Gott, beruhigen und sagte, ach Herr, warum soll dein Zorn gegen dieses Volk brennen, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen können, er hat sie mit bösen Absichten herausgeführt, damit er sie im Gebirge umbringen kann und vom Erdboden verschwinden lässt? Lass doch deinen Zorn sein und wende dich von dem Unheil ab, das du über dein Volk bringen willst. Erinnere dich an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und ihnen gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich wie die Sterne des Himmels machen. Und dieses Land, von dem ich geredet habe, will ich deinen Nachkommen für ewig als Besitz geben. Da ließ der Herr das Unheil sein, das er seinem Volk antun wollte. Man liest es und was mir zuerst aufploppt im Kopf ist, du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist was, was eigentlich Gott gerade Mose mitgeben wollte. Oder, nee, sie hatten es ja schon, bekommen. 2. Mose 20, Gesetzestafeln. Du sollst hier kein Bildnis machen von Gott. Warum? Gott kann man nicht mit irgendwas Irdischem darstellen. Nichts reicht aus, um Gott zu erklären oder bedeutsam zu machen. Die Nomaden, die hier unterwegs sind, die Israelitischen, die machen das. Die nehmen sich das Kalb. Das sind unsere Götter. Davon leben wir. Dabei hatte Gott gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und hier kommt es zu diesem emotionalen Hin und Her zwischen Volk und Gott. Sind beide emotional überladen, kommt mir das hier so vor. Sie können nicht mehr darauf achten, sie wollen auch nicht mehr darauf achten. Stattdessen machen sie was Handfestes, was Sichtbares. Ihre eigene nomadische Kraft wird gefeiert. Das sind unsere Götter, die Quelle des eigenen Lebens. Das stellen wir uns dar, damit jeder es sehen kann. Das ist ungefähr so, als wenn man ein Unternehmen gründet, das E-Autos herstellt. Und wenn man erfolgreich genug ist, setzt man seinem Erfolg ein Denkmal, indem man eines dieser Exemplare von E-Autos mit seiner eigenen Rakete in den Weltraum schießt, damit es dort im Orbit rumfliegt. Kennt ihr die Geschichte? Die ist echt. Elon Musk, der Gründer von Tesla, hat ein Auto mit einer eigenen Rakete da hochgeschossen. Wir machen uns ein Bild. Wir sehen, was unsere Kraft ist, woher meine Energie stammt, die ich jetzt habe, damit es die ganze Welt sehen kann. So wie wir Gott hier hören, wie er uns hier dargestellt wird im 2. Mosebuch, ahnen wir schon, dass Gott eifersüchtig werden muss und seine Liebe angegriffen ist. Der fragt sich ganz zu Recht, was das Volk da eigentlich macht. Und aus Eifersucht wird Zorn. Gott rastet aus. Da ist nichts vom allehrwürdigen, großen und erhabenen Gott übrig. So findet man, ja. Also hier klingt irgendwas aus bei Gott. Und ich kann es verstehen, dass Gott uns so beschrieben wird, denn das Volk ist stur, sagt Gott selber, hat einen steifen Nacken und ist so dumm wie das Rind, das sie anbeten. Die checken die nicht mehr, warum sie jetzt auf dem Weg sind. Ja, der Mensch ist vergesslich. Aber in dieser Situation, da wagt Mose wirklich was Erstaunliches. Ich habe den Eindruck, dass Mose hier der Einzige ist, der den Ball flach hält und sagt, jetzt kommen wir mal alle wieder runter und gucken mal auf das, was gewesen ist und warum wir jetzt eigentlich hier sind. Und das sagt er zu Gott. Mose wagt das aus einem bestimmten Grund, wie ich finde. Das ist hier eine Stärke von Mose, die er an den Tag legt. Er hat sein Ohr an Gottes Herz. Eigentlich seltsam, weil ich ja sonst immer predige, dass Gott sein Ohr an meinem Herzen hat. Ja, also wenn es mir irgendwas mich umtreibt, so, dann weiß ich, Gott hört mich. Und hier ist es umgekehrt. Da hat Mose sein Ohr an Gottes Herz und er hört der verletzten Liebe Gottes zu. Er redet mit Gott, er betet und er ringt mit Gott und macht sich zum Diplomaten des Volkes Israel. Macht sich zum Diplomaten dieser halsstarrigen, vergesslichen Bande, die da unten irgendwo vorm Berg ist und wartet. Und Mose lenkt Gottes Herz vom Zorn zurück zum Vaterherz. Und er macht das diplomatisch klug. Er wählt kluge Worte. Da wo, also er sagt erst, dieses Volk da unten, spricht er von diesem Volk. Und später spricht er Gott an und sagt, das ist dein Volk. Also er bringt wieder das Volk zurück in Gottes Nähe. an Gottes Herz. Und bei diesem ganzen Gespräch, das Mose mit Gott führt, merke ich eine starke Grundeinstellung, und zwar Demut. Der Mut zum Dienen, sowohl Gott als auch dem Volk. Mose ist demütig gegenüber dem Volk und Gott. Das bedeutet praktisch, wie, in welcher Weise ist Mose demütig? Er kennt erstmal Gottes Kraft an. Das ist das, was er ganz klar sagt. Er sagt, du hast damals gesagt, du willst herausführen. Du hast es mit deiner Kraft und deiner Hand getan. Und dann sagt er, dass es absurd wäre, das Volk zu vernichten. Auch ein sehr kluger diplomatischer Schachzug. Wer bist du denn dann gegenüber dem Rest der Völker, Gott? Wer bist du denn dann gegenüber dem ägyptischen Volk, von dem du dein Volk befreit hast? Ein Gott, der sein eigenes Volk tötet, mit Absicht, es in die Irre geführt hat. Willst du wirklich so ein Gott sein? Mose führt Gott auf sein Versprechen zurück, dem Gott selbst widersprechen würde, wenn er jetzt sein Volk vernichten würde. Gott lässt mit sich reden und lässt sich bewegen. Und aus dieser emotionalen Hin- und Her-Geschichte lese ich raus, dass Gott nicht unbeweglich ist. Gott ist kein Stein, der irgendwo steht, von dem wir irgendwie sagen, der ist jetzt da, aber kommt nichts. Gott ist nicht unbeweglich. Er ist lebendig und mit uns in Kontakt. Damals hatte das Volk selber nur passiven Kontakt mit Gott. Über Mose. Oder wenn sie geguckt haben an den Himmel und das gesehen haben, wie Gott da erscheint. Mose war ein Vermittler. Zwar ein Anführer, aber auch ein umstrittener Mensch. Ist ein schwieriges Konstrukt. Ja? Aber Gott hat sich angeschickt, dieses Volk auf diese Weise rauszuholen. Mose als Vermittler. Wir haben es heute, finde ich, besser. Heute steht zwischen uns und Gott der Vermittler Jesus Christus, der Auferstandene, ein Lebendiger. Gott selber sorgt dafür, dass wir ihm direkt sagen können, was uns bewegt. Wir können Gott sagen, was uns bewegt. Sein Geist, seine Verbindung zu uns, stellt er bereit, hat Jesus Christus uns hinterlassen. Wir haben auf der einen Seite also gar keine Mühe mehr damit, dass Gott weit weg scheint. Wie das Volk es damals noch hatte, diese Mühe, so nenne ich es mal. Wir können uns von Gottes Geist direkt leiten lassen. Wir können, dürfen und sollen beten, uns ihm anvertrauen. Und er sorgt dann für uns. Und vielleicht bleiben wir dann vor solchen Fehltritten, wie sie das Volk damals gemacht hat, bewahrt. Und bis heute beten wir im Gebet Jesu, führe uns nicht in Versuchung. Das drückt den Wunsch aus, an Gott dranbleiben zu wollen und zeigt aber auf der anderen Seite auch, wir haben eben doch Mühe damit, dass wir Gott nicht sehen. Bis heute stehen wir zwischen Glaube und Glaubenszweifel. Immer. Mose bringt mir in dieser Geschichte aber etwas bei. Ich darf mit Gott ringen in diesem Glaubenszweifel. Ich darf mit Gott um seine Liebe ringen. Gerade nach meinen Abwegen. Dieses Lied, nimmst du mich noch einmal an? Und dieses Fragen, ist deine Liebe noch da? Ist genau das, was notwendig und richtig ist auf unserem Weg des Glaubens. Zwischen Glaube und Glaubenszweifel. Gottes Liebe bleibt zwar ewig bestehen, aber wie oft trete ich aus der Liebe heraus und handle dagegen? Natürlich ist dann manchmal der Eindruck kann sein, dass ich alles verspielt habe. Gott lässt mich fallen. Aber das, liebe Hörer, ist eine Lüge. Eine Lüge, die gerade dazu führen soll, dass ich mich nicht wieder in Gottes Nähe wage. Die aber auf mich bereitwillig wartet, diese Nähe. Gottes Zorn ist nur von kurzer Dauer. Er will nicht vernichten. Gott will retten. Einmal musste Mose Gott daran erinnern, dass er retten wollte eigentlich. Und in Jesus Christus und dem Kreuz steht für uns fest, wo wir diese Erinnerung uns holen können, indem wir aufs Kreuz schauen. Jesus Christus ist der lebendige Beweis dafür. Er ist der Auferweckte von den Toten. Jesus ist der Festmacher unserer Hoffnung. Er macht für uns sicher, dass Gott Leben schenken und uns weiterführen will. Und darum vergibt er uns gern unsere Fehltritte, damit wir umkehren können. Er vergibt uns unsere Schuld, damit wir umkehren können. Gottes Gnade geht uns voraus. Vertrau dich Gottes Liebe an. Er wird dir vergeben. Gott wird dich tragen und dich leiten. Gott sei Dank, denn er ist mit uns unterwegs. Amen.